Räume herumgetan hat, und er hat gesagt, das ist das erste Mal, dass ich eine durch Wasser getriebene Windmühle gesehen habe. Es ist wirklich eine Freude gewesen für mich, wieder mal nach vielen langen Jahren in Rothenburg zu sein. Und wir, die am Stiftshüter-Seminar teilgenommen haben, haben wirklich wunderbare Gemeinschaft genossen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass mein Freund David Blevins, David, thank you for coming so much, der mit mir in Sibirien war und hat geholfen mit der Stiftshütte. Und es ist so schön, dass wir diese Zeit miteinander erlebt haben. Unser letztes Thema ist die Stiftshütte in der Offenbarung. Und das ist eigentlich ein Thema für eine ganze Konferenz. Weil die Stiftshütte, so heißt es im Hebräerbrief, ist ein Schatten und Abbild himmlischer Dinge. Und vor allem im Neuen Testament kommen in der Offenbarung himmlische Dinge vor. So es sollte uns nicht überraschen, wenn die Symbolik der Stiftshütte eine wesentliche Rolle in der Offenbarung spielt. Und wir wollen versuchen, einige Dinge ausgreifen, einfach eine Idee zu vermitteln, wie die Stiftshütte benutzt wird in der Offenbarung, um die Botschaft der Offenbarung weiterzugeben. Die Offenbarung, wie wir alle wissen, fängt an mit der Versprechung, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und endet mit einem Ruf von den Gläubigen: Ebenso komm, Herr Jesus. Es ist ein Buch voll Erwartung. Und der Zweck des Buches ist unsere Erwartung auf die Wiederkunft des Herrn zu vertiefen, zu erquicken, damit wir unser Leben in dieser Welt konsequent leben, in einer Erwartung, dass eines Tages der Herr Jesus wiederkommen wird. Und dieses Buch der Offenbarung teilt sich in 6 großen Teilen. In die Einzelheiten werden wir nicht eingehen. Aber jeder Teil fängt an mit etwas aus der Stiftshütte im Alten Testament. Im ersten Teil des Buches sehen wir 7 Leuchter auf der Erde. Und wir haben eine herrliche Vision des Sohnes Gottes, Jesus, der umhergeht mitten unter diesen Leuchter. Und es wird uns gesagt in Kapitel 1 und Vers 20, was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter betrifft. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Und weil solche Aussagen dort stehen, meinen einige Leute, dass das eine Art Codesprache ist. Das heißt, wir sehen diese Vision von dem Menschensohn, der geht um unter diesen 7 Leuchter. Dann wird uns gesagt, die Leuchter sind Gemeinden. Ah, wir haben's kapiert. Ein Leuchter gleicht Gemeinde. Und damit ist die Sache erledigt. Das heißt, es ist eine Art Codesprache, wo Leuchter für Gemeinde steht. Ich weiß, dass es etwas Code in der Offenbarung gibt. Vor allem der berühmteste Code 666, worüber heute nichts gesagt wird. Aber dies ist nicht Codesprache. Es ist nicht, dass wir wissen, dass ein Leuchter eine Gemeinde ist, sondern umgekehrt. Die Symbolik ist absichtlich gewählt aus der Stiftshütte, wo wir hier der Leuchter haben, damit wir die Gemeinden betrachten in ihrer Eigenschaft als Lichtträger. Es gibt verschiedene Symbole, die werden im Neuen Testament benutzt, um die Gemeinde Jesu Christi zu beschreiben. Zum Beispiel ein Bau oder eine Braut und so weiter. Aber hier ist das Bild ein Leuchter. Und das Bild selbst sollte für uns einleuchtend sein, indem das Bild uns hilft, einen gewissen Aspekt der Gemeinde zu begreifen. Es ist eine Metapher und eine brillante Metapher und hilft uns zu sehen, dass der Herr, dessen Angesicht strahlt wie die Sonne in ihrer Stärke, der 7 Sterne in seiner Hand hält und geht mitten unter diesen Leuchtern. Die ganze Szene spricht von Licht. Und diese Leuchter sind Lichtträger in der Welt. Sie werfen Licht auf den Herrn und sie werfen Licht in die Dunkelheit der Welt herum. Und daher sehen wir sofort aus dieser Symbolik, dass was am Anfang der Offenbarung von großer Wichtigkeit ist, ist, dass die Gemeinden Mehrzahl ihr Licht in der Welt tragen. Und zuerst in Kapitel 1 haben wir die Vision des Menschensohnes von Jesu in seiner Herrlichkeit. Und dann in Kapitel 2 und 3 haben wir die Briefe zu den Gemeinden. Und in jedem Brief wird ein Detail, eine Einzelheit aus der Vision in Kapitel 1 betont. Und die Botschaft ist sehr einfach. Das Geheimnis des Lichtes für die Gemeinden damals und heute ist ihr Blick auf den Herrn. Darf ich das wiederholen? Wir haben die Aufgabe, in allen unseren Gemeinden, es gibt viele, die hier vertreten sind, wir haben die Aufgabe, für den Herrn zu leuchten, Licht zu tragen in der Welt. Und das Geheimnis ist, dass wir in jeder Generation bewusst wahrnehmen, dass der Herr mitten unter uns ist und dass wir auf seine Person in alle ihre Herrlichkeit schauen. Sein Gesicht leuchtet wie die Sonne. Und wenn wir wollen, dass unser Licht heller brennt, dann die wichtigste Sache, die wir füreinander tun können, ist, der Herr in unserer Sicht größer machen, heller machen. Und das ist manchmal eine sehr schwierige Aufgabe. Der Herr hielt Sterne in seine Hände. Und es wird oft diskutiert, was sind die Sterne? Aber wir haben zumindest die Tatsache in Kapitel 1, dass der Herr auch in seiner Hand Johannes hatte. Johannes, der den Brief schreibt, die Hand des Herrn kam auf ihn. Ein Stern ist nicht bloß ein Lichtträger, sondern ein Licht, das uns führt. Und es war zumindest die Aufgabe von Johannes und alle, die mit dem Wort dienen, andere zu führen. Was für eine Verantwortung in der Gemeinde. Eine geistliche Autorität zu haben auf der Basis des Wortes Gottes und das Wort so zu benutzen, dass die Leute den Herrn klarer sehen und für ihn leben. Und wir merken auch die Sache, dass im Gegensatz zu der Stiftshütte, es gab 7 Leuchter hier. Nicht bloß ein. Und nicht 7 Äste auf einem Leuchter, 7 unabhängige Leuchter. Und der Herr sprach zu jedem Leuchter direkt. Und das ist ein Teil des Geheimnisses. So wichtig ist es, dass jede Gemeinde und die Verantwortlichen in jeder Gemeinde, die Leitung, kommen ständig direkt zu dem Herrn. Das Grundprinzip in der Geschichte sehen wir in Apostelgeschichte Kapitel 11, wo die erste Gemeinde entsteht, die erste Gemeinde außerhalb von Jerusalem. Und die Leute in Jerusalem waren ein bisschen betrübt, als sie hörten, dass eine neue Gemeinde in Antiochien entstanden ist, ohne ihre Erlaubnis, ohne ihr Interesse. Die wussten nicht davon, plötzlich gibt es eine andere Gemeinde, was werden wir tun? Weil die großen Leute waren alle in Jerusalem, nicht wahr? So, sie schickten Barnabas hin. Und als Barnabas das alles sah, er sagte zu den Leuten, mein lieber Leute, das ist alles wunderbar, was der Herr hier tut. Aber natürlich sind wir die ersten Gemeinde. Und wir haben die großen Leute hier. Und am besten für die Zukunft kommst du immer wieder zu uns. Und du lässt dich von uns lenken und so weiter. Ist das, was er gesagt hat? Nein, 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 bei weitem nicht. Er sah, was der Herr getan hat, und er befiehlt sie den Herrn an. Und siebenmal oder so in diesen Versen lesen wir vom Herr, Herr, Herr. Das heißt, hier ist das Grundprinzip der Führung der Gemeinden. Wenn der Herr Absicht hatte, ein Hauptquartier auf der Erde zu haben, müsste er es hier organisiert haben. Er hat's nicht. Barnabas hat gesehen, dass der beste Weg vorwärts für diese neue Gemeinde war, dass diese neue Gemeinde direkt zum Herrn kommt. Ich betone das deswegen, weil sehr oft betonen wir die Tatsache, dass das Individuum, der individuelle Gläubiger, der soll direkt zum Herrn kommen. Aber oft vergessen wir das, wenn es zu den Gemeinden kommt, dass das ein Grundprinzip ist. Wenn wir nur aus der Tradition leben, einige Traditionen sind gut und kommen aus der Schrift, einige sind nicht so gut. Wenn wir nur daraus leben und nicht lebendig in jeder Generation ständig zur Quelle des Lichts kommen, geht es nur ein Bahn und das ist nicht so gut. Und wir haben so viele Beispiele in der Geschichte, wo die Menschen dieses Prinzip nicht geachtet haben, weil sie eigentlich nicht glauben, dass der Herr fähig ist, seine Gemeinden zu führen und ihnen Licht geben. Und so könnten wir eine lange Zeit uns damit befassen. Diese sieben Leuchter, eine Vielfalt von Gemeinden. Und der Herr sprach mit jeder Gemeinde. Und ich möchte nur einen Aspekt sehr schnell auswählen. Hier war die erste Gemeinde Ephesus. Und Ephesus, die waren Experten in Lehre. Die könnten ihr Lehrer von 20.000 Kilometer erkennen. Und das erledigen, und das war nicht schlecht. Aber sie haben ihre erste Liebe verlassen. Die erste Liebe, die man erfährt, wenn man entdeckt, dass der Herr mich geliebt hat in allen meinen Sünden, die hatten vergessen, was es bedeutet, vergebene Leute zu sein. Und so für sie, die haben gehasst, was der Herr hasst. Und das war gut. Aber sie hatten einen Sinn für Proportionen verloren. Und sie brauchten zurückzukommen zur ersten Liebe. In der vierten Gemeinde war es gerade umgekehrt. In Thyatira war sehr viel Liebe. Aber sie haben vergessen, dass es gewisse Dinge, die man hassen muss. Und die haben diese Frau, Isabel, losgelassen in der Gemeinde, die gelehrt hat, dass es in Ordnung war, Unzucht zu treiben. Und hier war Liebe ohne Hass. In Ephesus war Hass ohne Liebe. Was ist die Antwort? Die letzte Gemeinde ist Laodicien, wo es weder noch war. Weder warm, weder heiß noch kalt. Ist das die Antwort? Nein. Das war vielleicht die schlimmste von allen. Und dort zu dieser letzten Gemeinde spricht der Herr von seiner Liebe. Und klopft an die Tür der Gemeinde und will Zugang haben und Gemeinschaft in herzlicher Liebe mit dieser Gemeinde. Ja, das Problem mit Leuchten ist, dass sie schmutzig werden. Und manchmal, sie erzeugen viel mehr Geruch als Licht. Und so muss der Herr kommen und sie reinigen, indem er direkt zu ihnen spricht. Er interessiert sich dafür, dass ihr Licht heller brennt. Und Ephesus war in einer sehr schwierigen Gefahr, dass das Licht von ihr weggenommen würde. Und man wird feststellen, in jeder Gemeinde interessiert sich der Herr für ihre Lehre und ihr Benehmen und ihre Haltung ihm gegenüber. Diese drei Dinge, die sind alle wichtig. Die Lehre ist wichtig. Aber nicht nur die Lehre, das Benehmen, wie sie sich verhalten und vor allem ihre Haltung dem Herrn gegenüber. Und so kann man das selber durchstudieren, zu sehen, wie wir am besten dieser Sonnenschein vom Angesicht des Herrn umsetzen in unser Gemeindeleben, in unser persönlichen Leben, damit die Welt sehen kann, dass er die Quelle des Lichtes ist. Diese Welt ist sehr dunkel, wie wir gestern Abend gesehen haben. Und diese Welt braucht Licht. Und in diesem Leuchter sahen wir, dass dieser Leuchter ein Baum des Lebens ist, hat alle Stufen des Lebens, ein Baum, ein Mandelbaum. Der erste Baum, der lebendig wird nach dem Winter. Und für die Israeliter damals ein Symbol der Auferstehung. Nach der Dunkelheit des Winters kommt Leben. Und es gibt kein überzeugenderes Licht als Leben. In dir als Individuum, in euch als Gemeinden, es gibt kein überzeugenderes Licht als Licht, das mit Leben verbunden ist. Keiner kann meinen Glauben sehen. Alle können mein Leben sehen. Das Licht des Lebens, das Grundprinzip sehen wir in Jesus selbst. Er ist das Licht des Lebens. Aber wir haben jetzt die Verantwortung, durch seine Kraft, durch die Kraft seines Geistes, für ihn Zeugnis zu geben. Aber das Licht wird nicht hell brennen, wenn das Licht nicht aus Leben hervorkommt. Also, das ist nur ein bisschen über den Leuchter. Dann, wir kommen zu Kapitel 4. Und in Kapitel 4 kommen wir in den Himmel. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört habe, wie die eine Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und von Kapitel 4 bis Ende von Kapitel 7 lesen wir sehr viel über diesen Thron. Ein Thron stand im Himmel. Damals in der Stiftshütte haben wir den Thron Gottes im Allerheiligsten. Bundeslade und Gnadenstuhl. Mit den lebendigen Wesen, Symbole, die Cherubime, Gottes Gericht, seine Exekutiven. Und in der Bundeslade die steinernen Tafel, die Basis der Regierung Gottes, Gottes Thron. Das war nur ein Schatten und Abbild. Hier in Offenbarung 4 lesen wir von der Wirklichkeit. Gottes Thron im Himmel. Warum ausgerechnet das? Weil hier ist ein Buch voll von Gottes Eingreifen gegen das Ende der Weltgeschichte. Gottes Eingreifen, Gottes Gerichte. Und die Hauptfrage ist, welche Art Regierung ist dafür verantwortlich? Welche Art Regierung ist Gottes Regierung? Ist Gott ein alter Tyrann, der einfach das Leben hasst und will alles vernichten? Welche Art Regierung ist verantwortlich für die Gerichte, die wir in der Offenbarung finden? Und so sehen wir Gottes Thron. Aber wir sehen hier einen großen Unterschied zwischen dem Thron Gottes in der Stiftshütte und der Thron hier, weil es heißt, dass in Vers 4 und rings um den Thron sah ich 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste. So, es gibt eine Mehrzahl von Throne. Hier nur ein Thron, in der Offenbarung 25 Throne. Wer waren diese Älteste? Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, was sie waren. Sie waren Älteste, weil der Text das sagt. Und Älteste ist ein Terminus von relatives Alter. Und das ist sicher nicht damit Gott gemeint. Das heißt, rings um den zentralen Thron gibt es Throne. Wenn du zu einem großen, riesen, internationalen Geschäft, Hauptgebäude gehst und du kommst zum Vorsitzenden, zu seinem Büro und du siehst, dass um sein Büro gibt es 24 andere Büros, du wirst vielleicht einige Folgen daraus ziehen, logische Folgen. Weil die Frage ist, sind diese Throne echt? Oder sind das einfach eine Gruppe von Ja-Leute? Denk mal darüber nach. Weil hier kommen wir zu einem wunderbaren Prinzip Gottes Regierung. Gott glaubt an Delegieren. Alle Befehle aus dem zentralen Thron gingen an diese 24 Throne vorbei. Und das erinnert uns daran, an eine wunderbare Tatsache in der Natur Gottes Regierung. Er delegiert. Hier ist kein Tyrannei. Hier ist ein Gott, der seine Geschöpfe, und diese Ältesten müssen Geschöpfe gewesen sein, nicht wahr? Die sind nicht Gott. Und Gott delegiert zu seinen Geschöpfen ein gewisses Maß der echten Verantwortung. Hast du das nicht empfunden? Die Kinder, die du hast zu Hause, Gott hat sie dir gegeben. Er übergibt dir die Verantwortung, diese Kinder zu erziehen. Ich werde nie vergessen, unser erstes Kind als Baby, und dort war das Kind plötzlich da in meinen Armen. Und ich dachte, Gott hat mir dieses Kind gegeben und ich bin verantwortlich. Der Gedanke ist gewaltig. Und wer bin ich? Ich bin kein perfekter Vater. Und mein Vater, obwohl ein guter Mann, er war vor mir nicht perfekt. Er hat sein Bestes getan. Und Herr, du hast dieses Baby uns anvertraut. Ein Baby mit ewigem Potenzial. Oh Herr, hast du das nicht gespürt? Die Last der echten Verantwortung, dass Gott dir anvertraut hat? Und du bist Ältester in der Gemeinde. Gott hat dir echt Verantwortung gegeben. Das ist eine wunderbare Sache. Aber es ist auch eine sehr verantwortliche Sache, nicht wahr? Hast du nie dich gefühlt wie David? Oh Herr, dieses große Volk, und wer bin ich? Und Salomo und Mose? Als sie plötzlich wahrgenommen haben, welche Art Verantwortung sie vor dem Herrn hatten. Gott ist kein Tyrann. Es gibt Leute, natürlich keine hier, die haben keine Ahnung, wie man delegiert. Und daher ihre Gemeinden gehen daran kaputt. Weil die Prinzipien Gottes Thrones sind sehr wichtig für uns nachzuahmen. Das ist uns gegeben, damit wir sehen, wie Gott funktioniert und damit wir lernen. Und so durch das ganze Neue Testament sehen wir, und Altes Testament auch, sehen wir dieses Prinzip, dass Gott dirigiert. Das ist die Art seines Thrones. Und das ist nur ein Aspekt der Sache. Ein zweites möchte ich erwähnen, ist, dass in diesem Thron es gab vier lebendige Wesen. Damals in der Stiftshütte gab es nur zwei. Die zwei Cherubime hier, lebendige Wesen waren sie. Hier gibt es vier lebendige Wesen. Und die haben je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig, heilig Herr, Gott Allmächtiger. Heilig und Leben, heilig sein und Leben, zusammen. Gott ist kein alter Tyrann, der das Leben hasst und ist müde, lebensmüde und will das Leben vernichten. Nein, wenn man zu seinem Thron kommt, man sieht, dass dieser Thron vibriert mit Leben. Und Leben schreit heilig. Das ist interessant, nicht wahr? Für viele Leute heutzutage, der Begriff heilig und der Begriff Leben sind Gegensätze. Die Farbe für heilig ist für sie die Farbe dieser Bibel, schwarz, uninteressant, farblos, lebenslos. Aber das ist, weil die Lüge so weit verbreitet in unserer Welt. Gott hat alle Farben entdeckt und keiner hat an einen neuen denken können. Es ist nicht Gott, der die Farbe des Lebens wegnimmt, sondern die Sünde. Gott will die Farben zurück in unser Leben geben. Und hier sind diese lebendige Wesen im Herz Gottes Thrones uns zeigen, dass Gottes Thron die Quelle des Lebens ist. Gott ist für Leben. Wir haben einen Gott, der pro Leben ist. Was denkt er von den Millionen von Abtreibungen? Was denkt er von dieser Entwertung des Lebens, das jetzt fast ohne weiteres und ohne Rücksicht praktiziert wird? Gott ist für Leben. Oh, es gibt so viele wichtige Lektionen hier. Als wir diese Gottesthron betrachten. Aber vielleicht das Wunderbarste ist, dass am Ende dieser Vision in Kapitel 7 sehen wir rings um den Thron eine Volksmenge, die niemand zählen kann. Am Anfang der Vision sehen wir Gottes Thron allein. Nur Gott auf dem Thron. Eine Person hinter dem All. Aber am Ende sehen wir ein unzähliger Schar rings um den Thron, vor dem Thron. Oh, es gibt eine Lüge. Eine Lüge, die von Anfang an rings um diese Welt verbreitet worden ist. Dass Gott möchte die Menschen irgendwie niedrig halten. Er möchte nicht, dass sie wachsen zu ihrem Potenzial. Wie der Teufel die Schlange im Garten damals sagte, Gott weiß, in dem Tag, wo ihr ist, werdet ihr wie Götter sein, indem ihr alles wissen werdet, Gutes und Böses, alles. Und Gott ist damals dargestellt als Gegenwissen. Interessant, nicht wahr? Und so oft sehen wir das heutzutage, dass Gott gegen Wissen ist und gegen Wissen schafft. Aber es ist völlig falsch. Er hat den Atom und die Photonen und die Quarks und Leptonen alle erfunden selber. Gott ist nicht gegen Wissen. Und die Menschen haben gemeint, dass Leben erfüllter sein könnte ohne Gott. Und so ist diese Lüge weit verbreitet, dass das Leben erfüllter sein wird, wenn wir einfach Gott beiseite lassen. Aber das führt in die Dunkelheit. Gott will, dass wir wo sind? Eines Tages vor seinem Thron. Glaubst du das? Wir sehen die Bilder auf die Leinwand. Wir sehen, dass damals es einen Thron gab. Nur der Hohenpriester einmal im Jahr für ein paar Minuten dürfte dort stehen. Eines Tages, meine liebe Geschwister, werden wir alle, die gläubig sind, ringsum nicht dieses Thron stehen, sondern ringsum den wirklichen Thron. In Gottes Gegenwart. Wie ist das möglich? Weil wenn man näher guckt zu diesem Thron in der Offenbarung in Kapitel 5, man sieht etwas, das man nicht früher gesehen hat. Ein Lamm. Man hörte, dass der Löwe des Stammes Judas überwunden hat. Und Johannes dreht sich um und sieht ein Lamm. Ich sah Vers 6 von Kapitel 5. Inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hat. Es sah äußerst schwach aus, ein kleines Lamm geschlachtet. Was der schwächste Begriff im ganzen Weltall. Aber wenn man näher dieses Lamm unter die Lupe nimmt, man sieht sieben Hörner und sieben Augen. Sieben Hörner, Symbolen von einer Vielfalt, einer Vollkommenheit der Macht. Sieben Augen, einer Vollkommenheit von Weisheit. Hier ist sogar die Weisheit und die Kraft Gottes. Weil durch dieses Lamm ist es den Menschen ermöglicht worden, zum Throne Gottes zu kommen. Er hat überwunden, sondern er kauft mit seinem Blut. Was hat dein Herz gewonnen, mein Bruder? Was hat dein Herz gewonnen, meine Schwester, um gehorsam zu werden dem Thron Gottes gegenüber? Wenn nicht das Lamm. Und seine Würdigkeit wird hier beschrieben. Oh, es gab damals Lämmer, tausende von Lämmer, immer wieder geopfert. Aber es gibt nur ein Lamm. Hier ist die Wirklichkeit, wovon dieser Schatten sprach. Das Lamm Gottes. Das die Weltsünde wegnimmt. Und die vier lebendigen Wesen haben angefangen zu singen über die Würdigkeit des Lammes. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seinen Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Die Würdigkeit des Lammes ist was? Worin besteht die Würde des Lammes? Hier heißt es, dass er geschlachtet wurde. Er ist würdig, die Siegel zu öffnen. Vergiss nicht, dass jeder Siegel, der geöffnet wird, bedeutet Gericht auf dieser Erde. Hier ist das Herz Gottes Thrones. Wer ist es, der den Knopf drückt? Jelzin? Clinton? Das Lamm, das geschlachtet wurde. Diese Welt hat nicht, noch nicht das letzte Wort von ihm gehört. Er ist würdig, das zu tun, weil sie nahmen ihn, den Sohn Gottes, und haben versucht, ihn aus der Welt zu beschleunigen. Und er kommt wieder. Aber es gibt mehr. Du hast für Gott erkauft aus jedem Stamm. Weißt nicht, wie es bei dir geht zum Geburtstag der Frau oder des Ehemannes oder der Kinder. Das ist sehr schwierig, Dinge zu finden, nicht wahr? Ob ein Plastikschwein passt dieses Jahr oder nicht, oder ein paar Blumen oder was soll ich kaufen? Was würdest du für Gott kaufen? Wenn du die Aufgabe bekamst, was würdest du für Gott kaufen? Hättest du mich gekauft? Mich? Mit allen meinen Sünden und Versagen, Schwächen, mich? Oh, meine liebe Leute, lasst uns dies wieder mal begreifen. Ein Teil der Würde des Lammes ist, dass er uns erkauft hat für Gott. Hat uns zu Gott gegeben. Und meint, dass es der Rede wert ist, uns Gott zu geben. Wir haben einen Wert als Geschöpfe Gottes, aber wir haben noch höher einen unermesslichen Wert als erlöste Menschen. Daher schämt Gott uns nicht. Und wir werden vor dem Thron eines Tages stehen dürfen. Gewaltig. Aber inzwischen gibt es ab und zu mal Probleme, nicht wahr? Vor dem Thron, damals, stand ein Räucheraltar. Wo immer gebetet wurde, das war nur ein Schatten. Hier ist die Wirklichkeit. Kapitel 8, Vers 1. Und als es, das heißt das Lamm, das siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Throne ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Das Bild kommt direkt aus dieser Situation in der Stiftshütte hier. Das Räucherwerk stieg hinauf zu Gott auf dem Thron. Ein Bild dessen, was hier passiert. Die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gehe, der vor dem Thron ist. Und genau wie im Alten Testament die Betonung ist, wo der Räucheraltar ist, so ist es hier, vor dem Thron. Es gibt keinen Vorhang mehr. Nehmen wir in unserer Vorstellung dieses Vorhang weg, dann steht der Räucheraltar direkt vor dem Thron. Und nach dem Lob und Preis von Kapitel 4 und Kapitel 5 und Kapitel 7, nach dem kolossalen, wunderbaren Musik des Himmels, entsteht ein totales Schweigen. Wir lieben Schweigen nicht so sehr, oder? Könnt ihr euch vorstellen, nachdem man die Chöre des Himmels gehört hatte, mit dieser gewaltigen Lobpreis, dass plötzlich entsteht ein Schweigen, minutenlang, bis eine halbe Stunde, bis wir schreien, etwas zu hören, innerlich. Und wir sehen Posaunen. Aha, jetzt kommt etwas. Aber es waren nicht die Posaunen, die dieses Schweigen unterbrochen haben, oder? Es waren die Gebete der Heiligen, die stiegen auf vor Gott. Habt ihr je an Gebet von der Seite des Himmels gedacht? Stellt ihr euch vor, hier ist eine Frau in Vietnam. Sieht ihre armselige Situation. Bedroht mit Verbannung aus ihrem Haus, wenn sie wieder mal Zeugnis für den Herrn gibt. Und sie betet. Und dieses Gebet steigt vor dem Thron Gottes und der ganze Himmel hört zu. Ist gewaltig, nicht wahr? Tausende von Gläubigen durch die Jahre haben gesagt, Herr, wie lang muss ich das alles ertragen? Wann, Herr, gibt es überhaupt einen Thron im Himmel? Oh, meine lieben Leute, wenn wir hier versammelt sind, es ist teilweise leicht genug, an einen Thron im Himmel zu glauben. Aber für viele unserer Geschwister ist es ein Glaubenskampf an die bloße Existenz eines Thrones, weil ein Thron bespricht Regierung, Macht, Fähigkeit einzugreifen. Wenn es einen Thron gibt und es wird von diesem Thron gestattet, zu dem Thron zu reden, warum das Schweigen? Das ist ein sehr aktuelles, ein sehr reelles Problem, nicht wahr? Wer von uns, als wir unser ganzes zurückliegende Leben betrachten, wer von uns hat nicht die Frage gestellt? Vielleicht aus tiefster Verzweiflung, wann, o Herr, wann greifst du ein? Hier ist ein Einblick in die von uns verborgene Welt des Himmels, wo wir sehen, dass die Gebete der Heiligen alle aufgespeichert sind und kommen zum Thron Gottes und eines Tages wird er eingreifen. Eines Tages wird ein Engel laut sagen, es wird keine Frist mehr sein. Und eines Tages, wie es heißt, im Höhepunkt dieses Teils der Offenbarung, werden diese 24 Ältesten sagen, wir danken dir, Herrgott, Allmächtiger, der ist und war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Es wird eine Zeit kommen, wo Gott eingreifen wird. Aber vielleicht wird's nicht heute sein. Und ein Missionar stirbt in Afrika aus Malaria und Gott schweigt. Und Kinder sterben und Gott schweigt. Oh, ich freue mich, dass die Offenbarung so ehrlich ist. Ich freue mich, dass in der Bibel diese tiefgreifenden Fragen vorkommen, weil das ist für mich ein Beweis, dass die Bibel echt von Gott kommt. Weil sie behandelt solche Dinge und gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Und die Herausforderung für mich ist, wie der Herr Jesus es gesagt hat, nicht mit meinem Gebet aufzugeben. Wenn ich aufgebe, das ist ein Beweis, dass ich denke, dass Gott kein Interesse mehr hat. Und die sind große Dinge. Und ich spreche zu euch als kein Experte. Ich spreche als einer Versager zu Versagern. Wir können alle vor dem Wort Gottes kommen und uns ermutigen lassen, als wir sehen jenseits dieser Welt und werden getröst und ermutigt, weiterzumachen. Es lohnt sich, an diesen Thron zu glauben, auch wenn anscheinend Himmel schweigt, weil eines Tages wird es lauter werden, wird Gott lauter sprechen, und man kann es studieren durch, wie das Lärm sozusagen wächst während dieses Teiles der Offenbarung. Und dann in Kapitel 11, Vers 19 lesen wir, der Tempel Gottes im Himmel würde geöffnet und die Lade seines Bundes würde in seinem Tempel gesehen. Und hier ist die Scharfeinstellung auf die Lade seines Bundes. Das erinnert uns an Gottes Charakter und seine Forderungen an Israel damals. Du sollst keine anderen Götter haben außer mir. Und was lesen wir in diesem Teil der Offenbarung? Auf der Erde zwei Tiere und ein grausames Tier, eine grausame Macht, die sich anbeten lässt. Wer ist wie der Tier? Der lästert gegen Gott. Im Klartext von 2. Thessalonikerbrief lesen wir von ihm als der Mensch der Sünde, der sich gegen alles, das Gott heißt, erhebt. Die Vergötterung des Menschen, und die sind keine Fantasien, keine Märchen, sondern wir sehen diesen Trend durch die ganze Weltgeschichte, wo verschiedene Machthaber in dieser Welt sich als Gott verstanden haben und sich als Gott umgegangen sind mit anderen Menschen, weil der Mensch möchte Gott spielen. Und jetzt sind wir so weit in unserem Wissen, das vor kurzem erschien, die Titelseite einer wissenschaftlichen Zeitung bei uns: Die Evolution ist tot. Und damit würde nicht gemeint, dass die Theorie abgelehnt worden ist von der Wissenschaft, sondern jetzt sind wir in der Lage, alle zukünftigen Generationen zu schaffen nach dem Bild, das wir wünschen. Aber nach welchen Maßstäben? Wer wird's bestimmen, was mit der Menschheit durch Genenmanipulation gemacht wird? Oh, Gott sei Dank für die wissenschaftliche Fortschritt, das hilft mit vielen schweren Erbkrankheiten und genetische Schwierigkeiten. Aber wie immer, es gibt zwei Seiten. Und wer wird die Normen setzen? Das ist eine kolossale und komplizierte Frage. Hier in der Offenbarung sehen wir, wie der Mensch letztlich, wie diese Gedanken der Vergötterung der Menschen zu einer kolossalen, schrecklichen Ernte kommen werden. Und letzten Endes lesen wir, dass Christus selbst muss dieses Tier zerstören. Und dann, sehr kurz jetzt, weil unsere Zeit vorbei ist, wir lesen in Kapitel 15, Vers 5, ich sah der Tempel des Zeltes des Zeugnisses in Himmel geöffnet, und sieben Engel mit sieben Plagen kamen aus dem Tempel hervor, bekleidet mit reinem glänzenden Leinen und die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll des Grimmes Gottes, der da lebt in alle Ewigkeit. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Hier ist ein sehr faszinierendes Bild. Es ist wieder mal das Zelt des Zeugnisses, und das war ein Zeugnis zu Gottes Herrlichkeit. Und hier kamen diese herrlichen Engel heraus, herrlich bekleidet und in ihren Händen, von dem lebendigen Wesen empfangen, Schalen voll des Grimmes des Zornes Gottes. Denkst du, dass der Zorn Gottes herrlich ist? Gott denkt, dass sein Zorn herrlich ist. Weil Gottes Zorn ist nicht wie menschlicher Wut. Wir Menschen normalerweise, wenn wir zornig sind, sehen nicht so schön aus, oder? Probier es mal, aber nicht so schnell. Aber Gottes Zorn ist immer verdient, ist immer angemessen, ist sein Gericht gegen all das, was echt Schönheit zerstört. Und so der Begriff Schönheit, schöne Kleider, kommt als Auftakt dieser Szene in der Offenbarung. Und dann lesen wir von zwei äußerst schönen Frauen. Die erste Frau ist so schön, dass die Königin der Erde wollen mit ihr sein. Aber sie ist eine Hure. Äußerst schön. Anziehend. Verführerisch. Sieht herrlich aus, aber ist keinem einzigen Mann treu. Demgegenüber gibt es eine andere Frau, herrlich bekleidet, die Braut des Lammes, dem einen Mann treu. Was ist das Thema? Offensichtlich, Treue dem Herrn gegenüber. In dieser Welt werden wir herausgefordert, treu dem sein, den wir noch nicht sehen. Treu emotionell, treu intellektuell. Weil wenn wir Babylon, die größte Hure, studieren, wir sehen, dass sie ein Gemisch von aller Art Religion ist, die dem Herrn untreu ist. Babylon damals war berühmt dafür, aller Art Götzendienst, untreu dem Herrn gegenüber. Und das gilt nicht bloß von Religionen, die aus dem Osten kommen. So leicht werden untreue Lehre in das angebliche Christentum hineingeschmuggelt. Sind wir dem Herrn treu in unserem Verstand, in unserem Herz? Das ist die Herausforderung, dass wir durch diese Treue dem Herrn gegenüber schön sind. Und dann letztlich, am Ende des Buches sehen wir Himmel geöffnet. Und wir sehen den Herrn selbst, der kommt. Und dann sehen wir eine Stadt, Neu-Jerusalem, die eine Braut ist, die eine Stiftshütte ist. Und es wird gesagt, das Zelt Gottes ist mit den Menschen und er wird unter ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Was für eine Zukunft! Und es heißt, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mach alles neu. Und er sprach, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers das Leben geben, umsonst. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, das ein bisschen ausführlicher zu beschreiben. Aber lasst uns zum Schluss kommen jetzt mit der Hoffnung, dass eines Tages Jesus wird kommen. Schatten wird ersetzt durch Wirklichkeit, Abbild durch das Wahrhaftige und das Bild selbst. Und wir werden mit ihm sein. Und er wird alle Tränen abwischen. Unsere Augen sind sehr sensibel, nicht wahr? Daher normalerweise wischen wir unsere eigenen Tränen weg. Oh, was für eine Beschreibung Gottes ist dieser. Der Gott, der lenkt das All, der sitzt auf dem Thron, der ist er, der die letzten Tränen persönlich von deinen Augen abwischen will. Würdest du nicht gerne für eine solche Regierung leben? Gott segne uns alle. Lasst uns aufstehen und mit Gebet abschließen. Wir preisen dich, Herr, für die Herrlichkeit deiner Offenbarung. Wir haben deinen Thron gesehen. Wir haben aufs Neue wahrgenommen, dass du uns ermutigst, zu dir zu reden und dabei ehrlich zu sein. Du hast versprochen, eines Tages wiederzukommen. Und so sagen wir zu dir, o Herr, komm, Herr Jesus. Lasst uns alle das zusammen sagen. Komm, Herr Jesus. Amen.